NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. Wir berichten ausführlich über die Ereignisse in Stuttgart, den Bundesparteitag der AfD und die Demonstrationen dagegen. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern nominiert Ministerpräsident Erwin Sellering zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Bundesbankpräsident Jens Weidmann warnt vor einer Fortsetzung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank. Flüchtlinge in Deutschland sollen durch ein Integrationsgesetz besser in die Gesellschaft eingegliedert werden. Einigung bei den Tariferhöhungen für den öffentlichen Dienst. In Bagdad ist das irakische Parlament friedlich besetzt worden und in Kenia begann die größte Verbrennung der Geschichte von illegal erbeuteten Elfenbein. Im Short am Sonnabend steht die Fußball-Bundesliga im Blickpunkt. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Am Morgen hatte es in Stuttgart noch so ausgesehen, dass die angekündigten friedlichen Demonstrationen gegen den AfD-Bundesparteitag außer Kontrolle geraten könnten. Doch gegen Mittag konnte die Polizei Entwarnung geben. Eine Bilanz von Katharina Kurz.
Mit vielen Fahnen, Trommeln und Plakaten zogen die Demonstranten am Stuttgarter Hauptbahnhof los und weiter über den Cityring. Die Polizei geht von knapp 2000 Teilnehmern aus, die Veranstalter sprechen von 3000. Begleitet wurde der Aufzug von mehreren Hundertschaften der Polizei. Am Ende zeigt sich Polizeisprecher Stefan Keilbach zufrieden.
Es ist für uns passend gelaufen. Es ist so gelaufen, wie wir es erwartet haben. Es gab keine gewalttätigen Ausschreitungen. Allerdings, nachdem wir zunächst von vollkommener Friedlichkeit eigentlich sprechen konnten, muss man euch trotzdem sagen, es sind bengalische Feuer vereinzelt gezündet worden. Eine Rauchbombe vor dem Polizeirevier dort. Es sind Einsatzkräfte immer wieder mal mit Gegenständen beworfen worden. Wir haben vorher gehört am Funk, sogar mit Beuteln, die mit Kot gefüllt sein sollen. Das sind natürlich unangenehme Begleiterscheinungen.
Dennoch wisse er auch, dass der Großteil der Demonstranten friedlich gewesen sei. Es sei dennoch richtig gewesen, mit starken Kräften den Protestzug zu begleiten.
Wir waren mit einigen Hundertschaften heute in der Stuttgarter Innenstadt insgesamt direkt an der Demo dran. Und wir mussten ja wegen dieser Demo, die ist auch verspätet losgelaufen, den ganzen Cityring eigentlich die ganze Zeit sperren. Deswegen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Ansonsten hielten sich die Auswirkungen auf die Stuttgarter Passanten aber in Grenzen. Dennoch habe man ein wichtiges Zeichen gesetzt zu Dominik Schmeisser vom Aktionsbündnis, das die Veranstaltung organisiert hatte.
Die AfD ist eine Partei, die aktiv eine Politik der Spaltung und der Ausgrenzung betreibt und einen Keil in unsere Gesellschaft treiben will. Und uns eint im Aktionsbündnis einfach die Überzeugung, dass es wichtig ist, gegen diese Partei mit natürlich ihrem Fremdenhass, ihrem Rassismus, aber auch ihrem Sozialchauvinismus, ihrem Antifeminismus, ihrem Heterosexismus auf die Straße zu gehen.
In dem Aktionsbündnis hatten sich 44 Organisationen unter anderem aus Parteien, Gewerkschaften und linken Gruppierungen zusammengetan.
Es ist ein sehr breites Bündnis mit sehr vielen unterschiedlichen Spektren und uns ist es gerade in diesem Kontext beim Erheben der Stimme gegen die AfD sehr wichtig, dass wir mit einer Stimme sprechen und dass wir uns als gesellschaftliche Kräfte, die hier gegen die AfD arbeiten, eben jetzt nicht immer in die zigtausend Untergruppierungen spalten lassen, sondern dass wir sagen, wir stehen hier gemeinsam als Mehrheitsgesellschaft, um ein Zeichen gegen die Rechten zu setzen.
Und so präsentierten sich auch die Teilnehmer der Demonstration.
Da oben auf dem Messe tagt die AfD und die sind mir zu gefährlich. Ich bin alt und ich kenne unsere Geschichte. Das macht mir Sorge.
Ja, weil wir zeigen wollen, dass die AfD keine Mehrheit im Land hat.
Mich motiviert mitzulaufen. Ich finde, dass die Struktur in der Gesellschaft im Moment einfach ein bisschen in die falsche Richtung geht und man als Jugendlicher oder als Studierender dagegen ein Zeichen setzen muss, dass es auch Menschen gibt, die dagegen sind und versuchen, in die andere Richtung zu gehen und Menschen aufzunehmen.
Auf dem AfD-Parteitag in Stuttgart geht es um das lange erwartete Grundsatzprogramm. Ob die vielen Anträge bis morgen Abend abgearbeitet werden können, bleibt offen. Dagmar Pepping über eine Partei, die sich nicht etablieren will.
Friedlicher Protest vor der Messehalle. Über dem Gelände kreisen Hubschrauber der Polizei, Wasserwerfer stehen bereit. Seit dem frühen Morgen hatten nämlich auch hunderte gewaltbereite Linksautonome gegen den Parteitag der AfD protestiert. Mehr als 400 Demonstranten nahm die Polizei fest.
Ich möchte an dieser Stelle all denjenigen danken, die uns vor den Freiheitsfeinden und Pluralismushassern draußen vor dem Gebäude schützen.
Parteichefin Frauke Petri spricht von Antifa-Bodentruppen. In ihrer Rede wehrt sie sich gegen den Vorwurf, die Alternative für Deutschland habe einen Rechtsruck vollzogen. Petri spricht von Diffamierung, auch durch die Medien. Nach den Erfolgen bei den jüngsten Landtagswahlen gibt Petri für ihre Partei dieses Ziel aus.
Wir wollen doch perspektivisch nicht diejenigen bleiben, die als Juniorpartner, als kleine Oppositionspartei in den Parlamenten sitzen. Wir wollen Mehrheiten erringen, meine Damen und Herren.
Petris Co-Vorsitzender Jörg Meuthen betont in seiner Rede, die AfD wolle eine Volkspartei sein und
weg vom links-rot-grünen verseuchten, man könnte auch sagen, leicht versifften 68er Deutschland, hin zu einem reifen, zu einem wirklich freien und souveränen, zu einem zugleich friedlichen und wehrhaften, zu einem sicheren und starken Nationalstaat in der Völkergemeinschaft Europas und in der Welt.
Religionsfreiheit sei ein hohes Gut. Die Millionen Moslems in Deutschland hätten natürlich das Recht, ihren Glauben hier zu leben, betont Meuthen. Die Leitkultur sei aber nicht der Islam, sondern die christlich-abendländische Kultur.
Und wenn das so ist, meine Damen und Herren, dann kann nicht künftig hier der Ruf des Muezzin die gleiche Selbstverständlichkeit für sich beanspruchen wie das christliche Geläut von Kirchenglocken.
Kein Ruf des Muezzins, keine Minarette, keine Vollverschleierung. So sieht es der Leitantrag für das Grundsatzprogramm der AfD vor, den die mehr als 2300 Teilnehmer seit dem späten Nachmittag diskutieren. Ende offen, inhaltlich wie zeitlich. Mehr als 1400 Seiten Änderungsanträge liegen den Mitgliedern in Stuttgart vor. Der mächtige AfD-Vize Alexander Gauland ruft seine extrem diskutierfreudige Partei zur Geschlossenheit auf.
Denken wir immer daran, dass wir von ganz Deutschland beobachtet werden. Lassen Sie uns über Inhalte streiten, auch heftig. Aber, liebe Freunde, lassen Sie uns nicht über jedes Komma streiten.
Ja, in der Parteiführung gäbe es durchaus Meinungsverschiedenheiten, sagt Co-Parteichef Jörg Meuthen. Die AfD besitze eben ein breites Meinungsspektrum.
Lassen Sie sich nicht beirren, wir lassen uns hier nicht auseinander dividieren.
Die AfD wolle erst gar nicht so werden wie die sogenannten Altparteien.
Wir sind hier doch keine CDU-Duracell-Klatschhäschen, liebe Freunde.
Der Volkswirtschaftsprofessor aus Baden-Württemberg genießt bei seinem Heimspiel in Stuttgart den Applaus und grinst in den Saal.
Aus dem Südwesten in den Nordosten. Die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern haben Ministerpräsident Erwin Sellering, der zugleich Landesvorsitzender ist, zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in 4 Monaten nominiert. Zuvor hat eine Umfrage für Unruhe gesorgt. Danach liegt die SPD zurzeit mit 22% hinter der CDU, die auf 24% käme. Drittstärkste Kraft wäre die AfD mit 18%. Michael Weidemann über eine Partei auf der Suche nach der richtigen Strategie.
Nur noch 22% und der drohende Absturz auf den zweiten Platz in der Wählergunst? Die Sozialdemokraten im Nordosten scheint die aktuelle Umfrage 4 Monate vor der Landtagswahl nicht besonders zu schockieren. Von Unruhe, gar von einem Aufbäumen, war auf dem Parteitag in Neubrandenburg jedenfalls nichts zu spüren. Stattdessen setzt die SPD in Mecklenburg-Vorpommern voll auf die Popularität ihres Ministerpräsidenten, Erwin Sellering, der, ganz anders als seine Partei, in der Bevölkerung immer noch Spitzenwerte auf der Beliebtheitsskala erreicht. Sellering beruhigte denn auch die Delegierten in seiner Rede und warnte vor Resignation.
Durch die neueste Umfrage ist inzwischen unmissverständlich klar, für unser Ziel, stärkste Partei, bestimmende politische Kraft auch in der nächsten Regierung zu sein, da müssen wir noch erheblich zulegen. Aber ich sage euch, wenn wir gemeinsam einen guten, engagierten Wahlkampf führen, dann wird uns das auch gelingen. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Beifallsstürme erntete der Spitzenkandidat bei seiner Nominierungsrede zwar nicht, die hatte er aber auch nicht eingeplant, denn er gab sich vor allem als an Sachfragen interessierter Landesvater, als Politiker der ruhigen Hand. So verzichtete Sellering auch beim zentralen Wahlkampfthema Flüchtlinge auf schärfere Töne und kündigte an, um Wähler aus dem Reservoir der AfD zu werben. Der Rechtspartei warf er vor, die Gesellschaft zu spalten und jede Lösungskompetenz vermissen zu lassen. Viele, die mit der AfD sympathisierten, täten dies allerdings mit durchaus nachvollziehbarer Skepsis gegenüber der aktuellen Entwicklung.
Es gibt in der Bevölkerung die Sorge, wir, Bund, Land, Kommunen, wir würden uns nur noch um Flüchtlinge kümmern. Dieser Sorge müssen wir entgegentreten. Wir müssen sie offen sagen, ja, wir helfen den Flüchtlingen, weil wir überzeugt sind, dass das richtig ist. Aber wir setzen genauso entschieden die Projekte fort, die wir im sozialen Bereich in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben und die alle betreffen.
Dass die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Ende von bundespolitischen Themen entschieden werden könnte, gehört zu den großen Befürchtungen des SPD-Spitzenkandidaten. Bewusst schaltete er sich deshalb auch in die aktuelle Rentendebatte ein und verwies auf ein spezielles Problem der Ostbundesländer. Hier drohe Altersarmut nicht nur wegen des allgemein sinkenden Rentenniveaus, sondern zusätzlich durch die niedrigeren Sätze im ehemaligen DDR-Beitrittsgebiet.
Wir stehen zu der Angleichung der Rente in Ost und West. Wir stehen auf einem Zwischenschritt, damit wir bei diesem Thema endlich vorankommen. Mehr als 25 Jahre nach der deutschen Einheit muss endlich Schluss sein mit unterschiedlichen Renten in Ost und in West.
Der Parteitag honorierte Erwin Sellerings Rede mit einem überzeugenden Wahlergebnis. 93% der Delegierten votierten für seine Spitzenkandidatur, wohl wissend, dass es im Wahlkampf vor allem auf ihn ankommen wird. Sollte es dem Ministerpräsidenten allerdings nicht gelingen, das Ruder herumzureißen, würde das wohl das Ende seiner politischen Karriere bedeuten. Minister in einer CDU-geführten Koalition zu sein, könne er sich nicht vorstellen, ließ Sellering am Rande des Parteitags verlauten.
Kann die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mit anhaltend niedrigen Zinsen, dem Kauf von Staatsanleihen und einer nur geringen wirtschaftlichen Erholung der Euroländer außerhalb Deutschlands noch länger so weitergehen? In diese Diskussion hat sich jetzt Bundesbankpräsident Jens Weidmann eingeschaltet, vor allem, weil er die Unabhängigkeit der Notenbank ohne weitere Experimente Mario Draghis sichern möchte. Christine Bergmann fasst zusammen.
Es ist ja kein Geheimnis, dass Jens Weidmann die aktuelle Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mit Sorge betrachtet. In letzter Zeit aber ist sogar er, EZB-Präsident Draghi, zur Seite gesprungen. Die massive Kritik, vor allem von deutschen Politikern, hat ihn wohl dazu bewogen. Wobei er die Diskussion über die Geldpolitik an sich gar nicht schlecht findet, sagt er in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.
Gerade in der jetzigen Situation, wo auch der einzelne Bürger merkt, wie die Geldpolitik ihn persönlich betrifft, seine Entscheidungen beeinflusst, vielleicht auch Auswirkungen hat auf seine persönliche Lebensplanung, da finde ich, ist es nur angemessen, dass wir die Wirkungen dieser Geldpolitik und auch die Risiken und Nebenwirkungen diskutieren.
Diese Risiken und Nebenwirkungen machen vielen Bürgern derzeit große Sorgen. Die Zinsen sind so niedrig wie selten zuvor. Und es wird ja schon darüber diskutiert, dass es bald Geld kosten könnte, wenn wir unser Erspartes zur Bank bringen. Diese Sorgen kann der Bundesbankpräsident nachvollziehen. Aber er verweist darauf, dass die Verbraucher auch von niedrigen Zinsen profitieren. Zum Beispiel, wenn sie Kredite aufnehmen. Außerdem ist ja auch die Inflation niedrig.
Was aber am Ende des Tages für den Anleger zählt, ist natürlich das, was nach Abzug der Geldentwertung übrig bleibt, nach Abzug der Inflationsrate. Und die ist eben auch derzeit sehr niedrig, sodass, wenn man diese Faktoren berücksichtigt, der reale Ertrag auf Spareinlagen derzeit auch nicht historisch niedrig ist. Und wir hatten immer mal wieder Phasen, in denen die Realzinsen negativ waren.
Und trotzdem sagt auch Jens Weidmann, dass diese Phase niedriger Zinsen nicht unbedingt länger als nötig anhalten sollte. Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, ab dem die Zinsen wieder steigen, den kann oder will er allerdings nicht nennen. Und es sieht derzeit auch nicht danach aus, als ob diese Phase schon bald zu Ende gehen könnte. Ganz im Gegenteil, es werden sogar noch extremere Maßnahmen diskutiert, das sogenannte Helikoptergeld. Also, dass die Notenbank Geld direkt an die Bürger verteilt, die es dann möglichst wirtschaftsfördernd ausgeben sollen. Davon hält der Bundesbankpräsident nichts. Zum einen sei die wirtschaftliche Lage nicht so deprimierend, dass man ein solch waghalsiges Experiment diskutieren sollte. Zum anderen könnte das die Bürger eher noch verängstigen. Und letztlich sieht er auch die Unabhängigkeit der Notenbank dadurch in Gefahr.
Die Entscheidung, wer wie viel Geld bekommt, ist meines Erachtens eine hochpolitische, die Parlamente und Regierungen treffen sollte. Wenn wir das als Notenbank tun, dann finde ich, führt das zu einer fast vollständigen Entgrenzung zwischen Fiskal- und Geldpolitik. Und dann muss man sich wirklich nicht mehr wundern, wenn wir eine hochpolitische Diskussion bekommen, die Unabhängigkeit der Geldpolitik dann auch in Frage stellt.
Die bessere Integration der Flüchtlinge in den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt soll ein neues Integrationsgesetz ermöglichen. Dessen Entwurf liegt dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vor. Die Union hatte ja in der Diskussion zuvor auf Sanktionen bei mangelndem Integrationswillen gedrängt. Wie die Details nun aussehen, das weiß Volker Schaffanke.
Die Große Koalition drückt aufs Tempo. Vor nicht einmal zwei Wochen haben Angela Merkel, Horst Seehofer und Sigmar Gabriel erklärt, wir wollen ein Integrationsgesetz, das zum einen klare Regeln in der Zuwanderung schafft, aber eben auch allen Flüchtlingen die Möglichkeit bietet, sich gut zu integrieren.
Das ist übrigens das erste Integrationsgesetz, das vorbereitet wird in der Geschichte unseres Landes. Das ist ein wirklich historischer Schritt.
Ein Angebot für jeden und auch Pflichten für jeden, der hier bei uns ankommt.
Es ist die Aufgabe von SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles, das Gesetz auszuarbeiten. Sie hat die Federführung im Kabinett. Ihr Entwurf zum Integrationsgesetz liegt dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vor und trägt eine klare Überschrift: Fordern und fördern. Ohne den Besuch eines Integrationskurses geht für Flüchtlinge gar nichts. Ansonsten werden ihre Leistungen gestrichen. Im Gesetzestext heißt es wörtlich: Es besteht die Pflicht zur Mitarbeit bei angebotenen Integrationsmaßnahmen. In den Sprachkursen wird das Lernelement Wertevermittlung deutlich von 60 auf 100 Unterrichtseinheiten aufgestockt. Und innerhalb von 6 Wochen soll ein solcher Integrationskurs auch angeboten werden. Für Asylbewerber gibt es 100.000 neue 1-Euro-Jobs. Bereits vor Abschluss des Asylverfahrens können Flüchtlinge damit an den deutschen Arbeitsmarkt herangeführt werden. Arbeitsministerin Nahles will mit der Einführung dieser 1-Euro-Jobs nicht mehr lange warten.
Noch in diesem Jahr werden wir mit diesem Programm starten. Wir können damit das Nichtstun und lange Wartezeiten in den Aufnahmeeinrichtungen angehen und wirklich frühzeitig mit der Integration in den Arbeitsmarkt beginnen.
In Regionen mit einer geringen Arbeitslosenquote sollen Flüchtlinge mit Deutschen und EU-Bürgern gleichgestellt werden. Die Aussetzung der sogenannten Vorrangprüfung wird allerdings auf 3 Jahre befristet. Ob die Union hier wirklich mitgeht, ist noch offen. Die CSU befürchtet, dass dadurch eher ein Anreiz geschaffen wird, nach Deutschland zu kommen. Auch bei der Wohnsitzauflage gibt es noch unterschiedliche Auffassungen. Diese schreibt anerkannten Flüchtlingen vor, wo sie leben müssen. Die SPD will Ausnahmen für Flüchtlinge, die in festen Jobs mehr als 450 Euro im Monat verdienen. Doch das sind letztlich Detailfragen. Fest steht, Ende Mai will das Kabinett das Gesetz bereits verabschieden, um es dann an den Bundestag weiterzureichen.
Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben Wirkung gezeigt. In der vergangenen Nacht kam es zu einer Tarifeinigung, die allerdings erhebliche Zugeständnisse bei der Sicherung der Altersversorgung beinhaltet. Dennoch sind nicht alle zufrieden. Nach Ansicht des Städtetags Nordrhein-Westfalen werden viele haushaltsschwache Kommunen im Land erheblich belastet. Johannes Frevel berichtet.
Der Tarifabschluss beschert den gut 2 Millionen Angestellten des Bundes und der Kommunen mehr als nur einen warmen Geldregen. 2,4% plus in diesem und 2,35% Zuschlag im nächsten Jahr. Das liegt weit über der erwarteten Inflationsrate und stärkt die Kaufkraft der Arbeitnehmer deutlich. Unter dem Strich zahlen der Bund 700 und die Kommunen in den bevorstehenden 2 Jahren etwa 6 Milliarden Euro mehr an ihre Mitarbeiter aus. Der Abschluss in der 3. Tarifrunde bedeutet, die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind beendet. Bundesinnenminister Thomas de Maizière drängt darauf, den Tarifkompromiss auch auf die Beamten zu übertragen.
Wir haben einen für beide Seiten fairen, annehmbaren Kompromiss erreicht. Die Löhne werden insgesamt um 4,75 bezogen auf eine Laufzeit von 2 Jahren steigen. Das geschieht in 2 Schritten, ab dem 1. März diesen Jahres und der 2. Schritt ab dem 1. Februar des Jahres 2017.
In den nächsten 10 Jahren geht etwa jeder 4. Mitarbeiter in Pension. Der öffentliche Dienst muss attraktiver werden, um Nachwuchs zu gewinnen. Dazu soll eine höhere Eingruppierung zahlreicher Berufe in die Gehaltstabellen beitragen, die etwa 1,5 Milliarden Euro zusätzlich kostet. Eine bittere Pille ist allerdings, dass ein gutes Drittel der Arbeitnehmer mehr Geld für die Betriebsrenten aufbringen muss, um die geringeren Erträge wegen der niedrigen Zinsen auszugleichen. Verdi-Bundeschef Frank Psirske zeigt sich dennoch zufrieden.
Wir haben uns vorgenommen gehabt, eine deutliche Reallohnverbesserung in dieser Lohnrunde durchzusetzen. Gemessen an der außerordentlich niedrigen Inflationsrate ist das mit diesem Abschluss gewährleistet. Das ist ein gutes Signal insgesamt, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes zu stärken. Ein zweiter Teil betraf die Entgeltordnung, die jetzt für viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu deutlichen Verbesserungen führen wird. Die weitestgehende und größte Reform der Entgeltordnung im öffentlichen Dienst seit 50 Jahren.
Die Kommunen müssen mit ihren 2 Millionen Angestellten den größten Milliardenbatzen des Tarifabschlusses schultern. Zahlreiche Kämmerer hatten bereits Rückstellungen für rund 3% Lohnzuwachs gebildet, sodass der kommunale Arbeitgeberpräsident Thomas Böhle dem Tarifkompromiss letztlich doch zustimmen konnte.
Für die kommunalen Arbeitgeber ist es trotzdem eine Größenordnung, die für viele schmerzhaft ist. Das muss man klar sagen.
In einem Punkt sind Verdi und die Beamtenbundgewerkschaften bei Bund und Kommunen klar abgeblitzt. Es ist ihnen nicht gelungen, die große Zahl befristeter Jobs einzudämmen. Nach Verdi-Angaben gab es im vergangenen Jahr für jeden zweiten neu besetzten Arbeitsplatz beim Bund nur einen befristeten Vertrag.
Ins Ausland. Der Irak muss nicht nur gegen die Terrormiliz IS kämpfen, sondern auch um dringend überfällige politische Reformen, damit das Hauptübel Korruption eingedämmt werden kann. Heute stürmten hunderte Anhänger des Schiitenpredigers Muqtada al-Sadr die sogenannte grüne Zone in der Hauptstadt Bagdad, wo sich auch das Parlament befindet. Steht das Land vor dem Scheitern? Hören Sie den Bericht unseres Korrespondenten Carsten Küntop.
Zum ersten Mal seit dem Sturz von Saddam Hussein 2003 sind mehrere hundert Iraker in das Regierungsviertel eingedrungen, die sogenannte Grüne Zone, ein wie ein Hochsicherheitstrakt schwer bewachtes Gelände in Bagdad. Dutzende Menschen kletterten auf die Mauern drumherum, hunderte überrannten einen Checkpoint, die Wachleute traten zur Seite und ließen sie durch. Dann drangen die Demonstranten ins Parlamentsgebäude ein, einige schwenkten die irakische Fahne, die Menge skandierte Slogans gegen die Regierung. In Sprechchören hieß es, die Feiglinge sind weggerannt. Damit waren die Abgeordneten gemeint, die kurz zuvor noch getagt hatten. In ausgelassener Stimmung knipsten Demonstranten im Plenarsaal Selfies mit ihren Smartphones. Die Menschen waren zuvor einem Aufruf des populären schiitischen Predigers Muqtada al-Sadr gefolgt und hatten sich zum Protest versammelt. Hakim Radi, einer von ihnen. Wir sind hier, um auf die Abgeordneten Druck zu machen, denn sie sind nicht ehrlich. Wir verlangen die richtige Haltung von ihnen, damit sie dem irakischen Volk dienen. Und dann ging's los im Laufschritt zur grünen Zone. Sadr und seine Bewegung fordern seit Wochen Reformen. Dabei unterstützen sie Ministerpräsident Haider al-Abadi. Abadi will fast alle Minister entlassen, als Teil eines Programms für den Kampf gegen die Korruption. Nicht nur das Kabinett, sondern die gesamte Politik leidet aus Sicht vieler Iraker an einem System, das Muhassasa genannt wird. Es ist die Verteilung von Ämtern nach einer Quote, bei der es um die religiöse Konfession und die Volkszugehörigkeit geht. Eingeführt hatten es die Amerikaner 2003. Doch anstatt dafür zu sorgen, dass sich alle Bürger im neuen Irak wiederfinden, sorgte Muhassasa dafür, dass selbst die Unfähigsten lukrative Posten erhielten. Alle, die an den Quoten festhalten, müssen gehen, verlangten diese Abgeordneten, als sie kürzlich mit einem Sitzstreik im Parlament begannen. Diese Politiker unterstützen Abadi bei dem Versuch, eine Regierung von politisch ungebundenen Spezialisten, von Technokraten durchzusetzen. Die Abgeordnete Hanan al-Fatlawi.
171 Abgeordnete fordern Reformen, die Abkehr von den konfessionellen Quoten und den Wandel. Wir werden unseren Protest fortsetzen und nicht nachgeben, bis unsere Forderungen erfüllt werden.
Erbitterten Widerstand gegen Abadi leisten jedoch die mächtigen Parteiblöcke, die die irakische Politik dominieren. Denn sie haben viel zu verlieren an Einfluss und an Pfründen. Mehrmals scheiterte Abadi bei dem Versuch, seine Kabinettsliste zur Abstimmung vorzulegen. Jedes Mal war der Widerstand im Parlament zu groß. Auch heute war ein Votum wiederum vertagt worden.
In einer aufsehenerregenden Aktion hat die kenianische Regierung heute mit der Verbrennung von 105 Tonnen beschlagnahmten Elfenbeins begonnen. Sie wollte ein Zeichen gegen die Wilderei von Elefanten und Nashörnern setzen. Zeitgleich ging ein internationales Gipfeltreffen der Schutzorganisation Gaian Clubs zu Ende.
Vor Ihnen liegt die größte Menge an Elfenbein- und Nashornhörnern, die jemals auf diese Weise zerstört werden wird. Kenias Präsident Uhuru Kenyatta steckte den ersten der 12 riesigen Scheiterhaufen in Brand. 105 Tonnen Elfenbein, Stoßzähne, Schmuckstücke, Statuen. Dazu über eine Tonne Rhinohörner.
And our reason is crystal clear.
Unsere Gründe sind kristallklar. Niemand, ich wiederhole, niemand hat das Recht, mit Elfenbein zu handeln, weil dieser Handel Tod bedeutet, den Tod unserer Elefanten und unseres nationalen Erbes.
and death of our natural heritage.
Dicke Rauchwolken quellen aus den sorgfältig aufgeschichteten und brennstoffgetränkten Stapeln, als sie langsam Feuer fangen. Elfenbein allein brennt nicht und es wird rund 48 Stunden dauern, bis sie vollständig zerstört sind.
To all the poachers, to all the buyers, to all the traders. Your days are numbered.
An alle Wilderer, an alle Käufer und Händler, eure Tage sind gezählt, sagte Ali Ben Bongo Ondimba. Der Präsident von Gabun war nach Kenia gereist, um am ersten Gipfeltreffen des sogenannten Giants Clubs teilzunehmen, auf dem verschiedene afrikanische Staatschefs gestern eine bessere Zusammenarbeit beim Kampf gegen Wilderei und Schmuggel vereinbart hatten. Die spektakuläre Elfenbeinverbrennung ist Höhepunkt und Abschluss der Konferenz. Der Elfenbeinhandel muss gestoppt werden. Der Elefant ist das Symbol für unseren Kontinent. Wenn wir jetzt nicht handeln, riskieren wir den Verlust dieser wundervollen Tiere. In ganz Afrika leben derzeit noch geschätzt 500.000 Elefanten. Rund 30.000 werden jedes Jahr wegen ihrer Stoßzähne getötet. Kenia, Gabun und eine Reihe anderer afrikanischer Staaten wollen ein absolutes Handelsverbot erreichen, ohne jede Ausnahme.
We will burn our ivory.
Wir verbrennen unser Elfenbein, aber wir hoffen, dass jedes Land auf der Welt Kenia dabei unterstützt, zu sagen, wir wollen niemals wieder mit Elfenbein handeln.
Should we trade?
So Richard Leakey, der Vorsitzende des Kenya Wildlife Service. Aber diese Position und auch die Verbrennung des über Jahre gesammelten Elfenbeins sind nicht unumstritten. Andere afrikanische Staaten horten ihre beschlagnahmte Schmuggelware und wollen sie, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, von Zeit zu Zeit verkaufen.
Linda Staude berichtete aus Nairobi und wir kommen zum Sport im Echte des Tages. Tabea Kunze kümmert sich zuerst um den drittletzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga.
Und da ist die Nachricht des Tages: Meisterschaft vertagt. Der FC Bayern hat den Titel heute nicht perfekt gemacht. Gegen Borussia Mönchengladbach kamen die Münchner zu Hause nicht über ein 1:1 hinaus. Das war zu wenig, weil der zweite Dortmund gegen Wolfsburg mit 5:1 gewonnen hat. Bei Münchens Kapitän Philipp Lahm klingt leichte Unzufriedenheit durch.
Ja, also unsere Aufgabe oder was wir uns vorgenommen haben, war klar, heute Meister zu werden und gegen einen guten Gegner, der absolut zu Recht da oben steht, haben wir es dann nicht geschafft und sind mit dem Unentschieden eben rausgegangen aus der Partie. Jetzt am Dienstag ein wichtiges Spiel und dann müssen wir am Samstag eben dann die Schale holen.
Ja, und dass das klappt, ist bei 5 Punkten Vorsprung auf den BVB weiter mehr als wahrscheinlich. Anders als die Münchner haben die Dortmunder aber heute eine echte Gala geliefert. Und das, obwohl Kapitän Mats Hummels nach seinem angekündigten Wechselwunsch zu den Bayern von einigen Fans ausgepfiffen wurde. Aber es waren längst nicht alle, wie BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke betont.
Es haben sehr viele, ich habe das genau beobachtet, auch Beifall geklatscht und so. Und Mats hat ein großartiges Spiel gemacht. Also wir lassen uns da nicht auseinander dividieren, auch nicht von anderen Leuten außerhalb dieses Vereins.
Vom besten Zweiten aller Zeiten, das ist Borussia Dortmund, ab in den Tabellenkeller. Da haben Hoffenheim und Frankfurt heute wichtige Siege eingefahren. Die Hoffenheimer gewannen 2:1 gegen Ingolstadt und klettern damit auf Rang 13. Frankfurt setzte sich im Hessen-Derby in Darmstadt ebenfalls mit 2:1 durch. Und das, obwohl die Frankfurter von Trainer Niko Kovac zunächst zurücklagen.
Ich bin immens glücklich. Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie aufgrund der zweiten Halbzeit sich hier wirklich die Punkte auch verdient hat. Erste Halbzeit waren wir nicht gut. Das war alles andere als abgesprochen. Da wollten wir anders agieren und auftreten. Nur das zeigt wieder, dass wir leben, dass wir an das glauben, wofür wir arbeiten. Und wir haben jetzt noch zwei schwere Spiele, die wir dann auch gut bestehen müssen.
Die Frankfurter schieben sich erstmal an Werder Bremen vorbei auf den Relegationsplatz. Die Bremer spielen am Montag gegen Stuttgart. Außerdem trennten sich heute Mainz und der Hamburger SV 0:0. Hannover verlor sein vorletztes Heimspiel in Liga 1 mit 1:3 gegen den FC Schalke. Im Abendspiel geht es aktuell um die Qualifikation für die Champions League. Bayer Leverkusen spielt zu Hause gegen Hertha BSC. Nach knapp 29 Minuten führen die Leverkusener mit 2:1. Julian Brandt und Lars Bender hatten getroffen. Ibišević hat gerade für Hertha BSC verkürzt. Dann schauen wir weiter zum Handball. Da hat die SG Flensburg-Handewitt die große Chance, erneut deutscher Pokalsieger zu werden. Beim Final-Four-Turnier in Hamburg haben die Norddeutschen das Endspiel erreicht. Im Halbfinale gegen Bundesliga Bundesliga-Spitzenreiter Rhein-Neckar-Löwen setzten sie sich nach Verlängerung durch. Morgen treffen sie im Finale entweder auf Magdeburg oder den bergischen HC. Und zum Schluss noch das. Beim Formel-1-Rennen in Russland startet der deutsche Nico Rosberg morgen von der Pole-Position. Weltmeister Lewis Hamilton geht nach technischen Problemen nur von Rang 10 ins Rennen.
Vielen Dank, Tabea Kunze. Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ferdinand Kling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.